Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist ABS Magazin heute am 30. Juli 2014 und ich begrüße euch alle da draußen. Wir haben heute wieder eine Sendung aus der Sendereihe Geld Finanzsysteme. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, einen Experten. Und ich hoffe, wir werden heute einiges von ihm erfahren, was da so eigentlich los ist. Ich habe den Herrn Hans Schaap vor mir. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Damit ihr wisst, was hier eigentlich los ist, gebe ich jetzt mal direkt
ABS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Genau, ABS Magazin, heute mit der Sendereihe Geld und Finanzsysteme. Ich habe den Herrn Hans Schaap hier heute eingeladen, weil ich mir dachte, er ist jemand, der auf jeden Fall einiges zu diesem Thema sagen kann. Unabhängig davon haben wir schon vor eineinhalb Jahren meine Kollegen hier im ABS Magazin, den Herrn Hans Schaap, auch in der Sendung gehabt. Und da ging es um ein Thema, was vor eineinhalb Jahren relativ, ich sag mal, frisch noch war. Und zwar ist der Hans Schaap in einem sogenannten Schuldenstreik. Was bedeutet denn das? Vielleicht, dass wir das erstmal so erklären, damit wir wissen, worum es geht.
Also zunächst mal muss man mit einem Missverständnis aufräumen. Mhm. Also Schuldenstreik bezieht sich auf die Verweigerung von Zahlungen, aber nicht endgültig, insbesondere an Banken. Also ich halte meine Zahlungen an Banken, die mich finanziert haben, die also zum Beispiel den Umbau oder den Erwerb von einer Wohnung finanziert haben, das halte ich zurück. Mach das nicht endgültig, ich sage auch nicht, ihr kriegt nie mehr was, ja, sondern ich sage, ich möchte aber erstmal von euch wissen, bevor ihr also wieder was kriegt von mir, was ihr eigentlich an mich ausgezahlt habt, ja, was ihr mir eigentlich verliehen habt. Mhm. Und damit ziele ich darauf ab, dass die Banken regelmäßig heutzutage Geld verleihen, was sie eigentlich vorher nicht gehabt haben. Ja, das ist also das Thema, um das es da geht. Und ich meine, wenn man Geld verleiht, was man eigentlich praktisch selber macht, ja, dann muss man sich ja auch fragen lassen, warum man dann noch Zinsen dafür nimmt. Ja, man hat ja selbst fast gar keinen Aufwand damit gehabt. Ja. Mhm. Und das thematisiere ich mit diesem Schuldenstreik.
Vielleicht nochmal so als Hintergrund. Sie sind ja Wirtschaftsanwalt, also Sie sind jetzt nicht in dem Sinne auch natürlich Privatperson, indem Sie natürlich Ihre privaten Schuldenstreik hier auch machen, aber Sie sind Wirtschaftsanwalt und haben sich zu diesem Schuldenstreik natürlich eine ganz spezifische Frage gestellt, mit dem Sie dann natürlich in den Schuldenstreik gegangen sind.
Ja.
Die Frage ist, was haben Sie der Bank oder wie kamen Sie zu dem Schuldenstreik und welche Frage haben Sie der Bank gestellt?
Also es hat eine lange Vorgeschichte, dieser Schuldenstreik, und das fing eigentlich damit an, dass ich schon in den 90er Jahren so bei Immobilienfinanzierungen ein Phänomen beobachtet habe, was mich irgendwie sehr stark irritiert hat, nämlich dass also Millionensummen für Projekte als Kredit gegeben worden sind, die auch nicht annäherungsweise durch den Wert oder das Entwicklungspotenzial des Projektes gedeckt gewesen sind, ja. Also sogenannte Überfinanzierungen, ja. Und da geht's um irrsinnige Summen dabei. Also ich habe ein Beispiel, das sind 52 Projekte mit einem Volumen von 8,6 Milliarden D-Mark kreditiert worden. Und am Schluss des Tages mussten also 3,6 Milliarden D-Mark Wertberichtigung vorgenommen werden. Also es waren sage und schreibe 3,6 Milliarden D-Mark verloren gegangen für die Bank. Hat sie nicht mehr zurückgekriegt, ja. Und da denkt man dann natürlich, also wie kann denn das sein? Wie kann man denn solche Geschäfte machen, ja? Da muss man doch anschließend pleite sein, ja?
Miese, ne? Für Private wäre das miese.
Ja, ja. Und das Wahnsinnige ist gewesen, diese Bank ist nicht pleite gegangen deswegen, ja? Also ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Also auf jeden Fall hat mich das sehr stark irritiert. Und ich habe mir das eigentlich erklärt damit, dass die irgendwie an Zentralbankgeld herangekommen sind mit irgendwelchen windigen Sicherheiten. So hatte ich mir das anfänglich erklärt, ja. Also ich habe immer noch geglaubt, die verleihen irgendwie Geld, was entweder durch die Sparer oder Anleger Einlagen oder halt vor allen Dingen von der Zentralbank, also damals noch die Deutsche Bundesbank, jetzt halt die EZB bekommen haben, ja. Mhm. Mit dieser Vorstellung musste ich dann aufräumen, Das fing an im Rahmen der Occupy-Bewegung. Ja, da sind ein paar Leute zusammengekommen, die insgesamt kritisch gegenüber Banken gewesen sind. Ja, das heißt ja, Banken in die Schranken und wir zahlen nicht für eure Krise und so weiter.
Genau.
Also da gab es ja die Finanzkrise und so weiter. Und dann hat man angefangen, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und wir sind in dieser Runde, da waren Ökonomen dabei, promoviert, Professoren und so weiter, ja, Banker. Wir sind in dieser Runde, sind wir also durch ja, Recherchen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Banken größtenteils Geld verleihen, was sie nicht haben. Ja? Mhm. Das ist also so eine, wie soll ich sagen, das ist fast wie so eine Zeitenwende. Ja? Wenn sie sowas erkennen, wenn sie sowas sehen, dass die Banken also selber Geldschöpfung betreiben, ja, in einem irrsinnigen Umfang. Also wir haben heute beispielsweise eine Menge an Zentralbankgeld, Bargeld, das liegt so bei ungefähr 1 Billion. Und wir haben dieses von Banken erzeugte Buchgeld oder Giralgeld in einer Größenordnung von 9 Billionen. Ja? Also das heißt, die Bundesbank oder die EZB, ja, die produzieren gar nicht das meiste Geld. Es ist geradewegs umgekehrt. Die Banken produzieren das meiste Geld, ja. Und das sind Tricks im Grunde genommen, mit denen das gemacht wird. Das sind Buchungen, von denen es dann heißt, die Bank bucht gegen sich selbst eine Forderung. Ja, wenn sie also einem Kunden ein Darlehen ausbezahlt, ja, dann schreiben sie halt die Zahlenreihe runter und machen ein Währungszeichen dann dazu. Und in der Bilanz, in der Buchhaltung wird halt eine Buchung gegen die Bank gebucht. Ja, und das ist dieses Buchgeld. Ja, mehr ist das erstmal nicht. Und das hat mich derartig aus den Pantinen gehoben. Es war aber auch gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum in den 90er Jahren eine Bank, die ich sehr, also eine deutsche Großbank, der ich sehr genau auf die Finger geguckt hatte, warum die nicht verschwunden ist, ja. Die haben damals auch schon Geldschöpfung betrieben und das relativ gut verschleiern können, ja. Und das ist halt rausgekommen, ja. Wir haben also in den letzten 2-3 Jahren haben wir eine Vielzahl von Büchern auch über dieses Thema. Also einer, der relativ verständlich schreibt, ist zum Beispiel der Wirtschaftsjournalist Brichter. Ja, der hat also ein Buch herausgegeben im Oktober letzten Jahres, das sich nennt Die Wahrheit über Geld. Und da zitiere ich immer ganz gerne draus, weil er hat an irgendeiner Stelle, da hat er geschrieben, also die Banken verleihen Geld, was sie nicht haben. Ja, das erklärt es eigentlich wunderbar. Es macht natürlich auch klar, dass wenn man also solche Luftnummern den Leuten als Geld verleiht, dass man da also höchst wenig Aufwand damit hat. Ja. Und das ist der Punkt, den ich kritisiere, ja, den ich klar machen möchte, wo ich eine Änderung haben will, ja. Und diese Aktion Schuldenstreik, die dient halt dazu, zum einen diesen Sachverhalt irgendwie populär zu machen, der nur sehr schwer zu begreifen ist. Vielleicht noch nicht einmal unbedingt intellektuell, ja, sondern vor allen Dingen überhaupt, ja. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen, ja. Ist das alles hier fake, ja?
Zauberei?
Zauberei oder so, ja. Ja. Und das Ergebnis ist, ja. Und das sagen ganz viele ausgesprochen hochqualifizierte Wissenschaftler und Professionals, ja.
Das Absurde ist ja, dass es eigentlich ja auf eben die Menschheit basiert. Also alles, was in der Bank eigentlich passiert oder mit der Bank oder aus der Bank, ist ja auch irgendwie mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die in diesen Ländern leben, auch zusammen verflochten. Das heißt, wenn es irgendwie etwas gibt, was die Bank zu tun hat, hat es auch immer was mit den Bürgern zu tun, egal in welchem Land eigentlich. Und auch wenn es jetzt so absurd klingt und diese Schöpfung oder dieses ja Zauberei von der Bank so wahrgenommen wird, leiden ja die Menschen. Ne? Das ist ja so ein Prinzip, dass wir denken, sie tun etwas für uns und schützen uns, geben uns Sicherheiten, geben uns Geld, um irgendwie unsere Existenzen aufrechtzuerhalten mit Häuserbau, Wohnungskauf, Autokauf und dergleichen. Und gleichzeitig basiert es auf nichts.
Ne? Ja. Das heißt, also ich kann es vielleicht ein bisschen, ich versuche diese Frage ein bisschen aufzunehmen. Dieser Geldschöpfungsakt, der funktioniert halt deswegen, weil die Leute nicht merken, dass sie was bekommen, was eigentlich erstmal gar keinen Wert hat, aber sie geben etwas dafür. Also sie geben zum Beispiel beim Hauskauf als Sicherheit ein sogenanntes Grundpfandrecht, eine sogenannte Grundschuld, ja, und übertragen auf die Bank im Grunde genommen den wirtschaftlichen Wert des Hauses, das die Bank vermeintlich finanziert, wo aber der Bankkunde, der Käufer des Hauses, ja, dem gegenüber der Bank den Wert überträgt, ja, und zwar so lange, bis er das zurückbezahlt hat, ja, und er bezahlt in Wahrheit nicht etwas zurück, ja, sondern er zahlt überhaupt erst einmal Geld, was er akkumuliert hat über Leistung, über Arbeit und so weiter, ja. Mhm. Und das ist einfach eine Sache, die Leute, die solche Kredite aufgenommen haben, ja, zu quasi Leibeigenen machen. Denn die müssen immer bezahlen. Und wenn sie nicht bezahlen, ja, wenn sie irgendwie ins Trudeln geraten, wenn sie ihre Arbeit verlieren, wenn sie irgendeinen Unfall haben, wenn sie krank werden oder sonst irgendwas passiert, wo halt eben es an Geld mangelt, ja, dann kann die Bank jederzeit eher gehen und kann vollstrecken.
Räumen.
Räumen Insolvent. Zum Beispiel, ja. Einen Insolvenzverwalter schicken, ja, der das Schloss auswechselt, ja, und einen da rausbuxiert, ja. Mhm. Und das ist ein alltäglicher Krieg, der stattfindet gegenüber denjenigen, die aus irgendwelchen Gründen sozusagen ins Straucheln geraten sind, ja. Aber den Krieg entfesseln diejenigen, die mit fast Nichtleistung, mit einem Täuschungsakt im Grunde genommen, ja, sich Sicherheiten verschafft haben, ja. Mhm. Und das ist ein extrem verführerisches Geschäft, ja. Also das wird natürlich maßlos missbraucht, ja. Wenn ich selber mir das Geld drucken kann, ja, dann kommen natürlich alle möglichen Konstellationen zustande, wo man dann also sich gegenseitig was zuschiebt. Dann gibt's dann zum Beispiel Backschischkredite, ja, so nenne ich die. Mhm. Das sind Kreditierungen, wo der Kreditkunde gerne ein bisschen mehr hätte, als er eigentlich kriegen dürfte. Und der Bankmensch, der da den Kredit vergibt, dann sagt, okay, mach ich, aber du musst ja auch was geben davon, ja, von dem, was ich dir jetzt mehr gebe, ja. Und das läuft in der Praxis, ja.
Das läuft, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, und da gibt's alle möglichen anderen Konstellationen, ja, mit denen man also sozusagen Geld schöpft, weil diese Kreditierung ist gleichzeitig auch die Erzeugung von Geld. Ja, das ist ja diese Zweigesichtigkeit unseres Systems. Es entsteht Geld, entsteht nur immer durch Schuld, ja, also durch Kredit, Schuld, ja. Mhm. Also wenn da jemand einen Kredit aufnimmt und die Bank schöpft das Geld, ja, dann erzeugt sie in dem Moment Geld, aber derjenige, der es bekommt, ist gleichzeitig auch Schuldner und schuldet dann etwas, was er eigentlich im Grunde genommen gar nicht bekommen hat, nämlich echtes Geld. Mhm. Er hat aber nur Luft bekommen erstmal, ja. Das ist jetzt in groben Worten. Ich meine, da ist auch noch ein gewisser, soll ich sagen, Aufwand dabei, ja.
Zwischenprozess, ja.
Mhm. Ja, also es ist so, dass halt die Kreditvergabe auch daran gekoppelt ist, dass man eine Mindestreserve von 1% vorhalten muss bei der Zentralbank. Mhm. Und die Banken haben noch so eine Bargeldreserve von vielleicht 3-4%, ja. Aber der Rest ist wirklich nur einfach Zahlen eingetippt, ja. Und
Buchgeld beziehungsweise Giralgeld.
Giralgeld, das die Banken selbst erzeugt haben, ja. Und gesetzliche Grundlagen dafür gibt's nicht. Also die Deutsche Bundesbank hat jetzt kürzlich ihre Schulungsmaterialien ein bisschen verändert und da selbst die Frage gestellt, beruht denn die Buchgeldschöpfung irgendwie auf gesetzlichen Grundlagen, ja, oder auf rechtlichen Grundlagen? Und die Antwort war die gewesen, es gibt keine direkten rechtlichen Regelungen für die Buchgeldschöpfung.
Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu dem Ganzen präziser nochmal rein. Für euch da draußen, ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was hier so gesprochen wird. Es klingt so etwas verwirrend, aber wir haben, oder ich habe mir jetzt hier den Gast eingeladen, damit er euch in diesem Thema aufklärt. Wir sind hier natürlich bei ABS Magazin. Die Gesetzgebung bezüglich ja Buchungen oder des Giralgeldes noch gar nicht existieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also gar nicht, ist ein bisschen arg übertrieben. Mhm. Aber ich habe mich also, nachdem ich das erkannt habe oder nachdem ich das verstanden habe, dass Banken selber Geld herstellen, ja, in dem Moment, wo sie das auszahlen durch Gutbuchen, es wird ja nicht Bargeld ausgezahlt, sondern es wird einfach nur eine Buchung vorgenommen, habe ich mich gefragt, ist denn das irgendwie gesetzlich geregelt? Mhm. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass also dieser Vorgang der Geldschöpfung aus dem Nichts durch Banken, also diese Buchgeldkreditierung und so weiter, dass die nicht gesetzlich geregelt sind. Das habe ich dann in einem Thesenpapier untergebracht, ja, was auch auf unserer Website zu sehen ist. Und jetzt hat kürzlich die Deutsche Bundesbank in ihren Schulungsmaterialien zu der Frage, welche rechtliche Grundlage hat denn eigentlich die Buchgeldschöpfung, so haben sie es genannt, geantwortet, die Buchgeldschöpfung hat keine direkte gesetzliche Grundlage. Sie wird, so haben die dann weiter formuliert, sie wird von dem Rechtssystem irgendwie vorausgesetzt, ja. Nur, das ist ja kein Geltungsgrund, ja. Also, das ist ja keine gesetzliche Regelung, ja. Mhm. Also, zu sagen, dass weil es das gibt, ja, ist es irgendwie rechtens, ja, das ist ja ein bisschen arg wenig.
Ein bisschen weniger.
Ja, ja, zumal es auch
auf nichts aufgebaut wie die Geldschöpfung.
Ja, ja, zumal es eigentlich auch verboten ist, ja, also es gibt im Paragraphen 3 Nummer 3 Kreditwesengesetz gibt es zum Beispiel eine Regelung, wonach also die es verboten ist, Kreditgeschäfte zu betreiben, wenn entweder durch Vertrag oder durch geschäftliche Gepflogenheiten es entweder unmöglich gemacht wird oder sehr erschwert wird, den Kreditbetrag umgehend bar auszuzahlen, ja. Mhm. Und das ist genau das, was die Banken machen. Also die spekulieren darauf, dass sie die Kreditierungszusagen, die eigentlich Geldversprechen, die sie machen, dass sie die eigentlich nicht erfüllen müssen, ja. Deswegen halten sie auch nur 3 oder 4% Bargeld vor. Und diese Vorgänge sind gesetzlich nicht geregelt. Ja, also es gibt keine Vorschrift, zum Beispiel, die sagt, also du Bank, wenn du einen Buchgeldkredit vergibst, ja, erstens musst du den Buchgeldkredit nennen, zweitens musst du dem Kunden sagen, was das eigentlich ist. Ja, da wird er nämlich nicht mehr den Kredit zu diesen Konditionen abschließen. Mhm. Drittens musst du so und so viel Zentralbankgeld oder Bargelddeckung haben, weil sonst passiert alle Nase lang eine Bank ran und dann war's das, ja. Mm-hmm. Und das wäre ja beinahe passiert, ja. Im Zuge dieser Lehman Brothers Krise ist ja vielen bewusst geworden, dass möglicherweise ihr Geld schon weg ist, ja. Und da hat man ja alle möglichen Klimmzüge gemacht, um die Leute davon abzuhalten, zur Bank zu rennen und zu sagen, so, jetzt will ich aber mal mein Geld haben, ja. Was immer bedeutet, ich will Bargeld haben, ja.
Es ist ja so, dass letztendlich die eigentliche Gesetzgebung oder das, was Sie jetzt wissen, ist natürlich Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt aber auch andere Länder. Ist es da ähnlich geregelt?
Also das interessanteste Ergebnis, was ich gleich am Anfang gefunden habe, das war, dass die rechtliche Situation in der Schweiz genauso ist wie hier. Und da gab es also ein paar Schweizer Nationalräte, die auch entsprechende Anfragen an die Schweizer Regierung gestellt hatten. Mhm. Und die Schweiz hat ja jetzt auch eine Volksabstimmung über die Einführung von Vollgeld und so weiter. Das sind so Folgeerscheinungen dieser, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, die natürlich nicht nur bei mir stattgefunden haben, sondern eigentlich im Grunde genommen weltweit.
Weltweit.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also im angloamerikanischen Rechts- und Kulturkreis wird diese Geldschöpfung aus dem Nichts, die wird da, generating of money out of thin air genannt, ja. Mhm. Also heiße Luft, übersetze ich das, genau. Ja. Da gibt es massenweise Videos, ja, wo das also total da erklärt wird. Und überall dasselbe Phänomen, es ist eigentlich gesetzlich nicht geregelt. Mhm. Ja. Und meine Erklärung dafür ist, dass wenn man das hätte gesetzlich regeln wollen, dann hätte man darüber sprechen müssen, dass Banken selber Geld herstellen, und zwar in riesigen Mengen. Ja. Und dann wäre es nicht mehr gegangen. Dann wär an der Stelle schon das System sozusagen in die Knie gegangen, ja.
Es ist natürlich jetzt sehr schwierig, über globale Gesetzgebung reden zu können. Wir können natürlich jetzt hier erstmal auch über Ihren Schuldenstreik sprechen. Sie sind ganz privat davon betroffen. Sie haben sich sozusagen als Exemplar genommen, um in diesen Schuldenstreik zu gehen. Sie sind natürlich auch ein Fachexperte dafür, und gleichzeitig ist das auch etwas, wo Sie ja testen. Sie probieren jetzt, was können Sie jetzt tun? Und Sie haben jetzt eine Klage oder seit 2012 eine Klage an zwei Banken abgegeben.
Also ich habe bis jetzt noch nicht Banken verklagt.
Okay.
Ja, sondern es gibt eine Bank oder beziehungsweise Sparkasse, das ist hier die Frankfurter Sparkasse, die macht alles Mögliche, um mich sozusagen wirtschaftlich fertig zu machen. Also die vollstrecken wie die Wahnsinnigen, sind sich auch noch nicht immer zu schade, irgendwie also illegale Aktivitäten zu dulden von ihrem Zwangsverwalter, den sie da immer einsetzen. Da muss ich also sagen, das ist also eine sehr bittere Erfahrung, die ich da mache. Nicht so sehr jetzt, weil die das tun, ja, weil sie da vollstrecken und den Dialog verweigern, den ich eigentlich damit in Gang setzen wollte, sondern weil die Justiz nahezu alles mitmacht. Ja, also ich mache momentan die Erfahrung, dass zumindest die Frankfurter Justiz wie panisch reagiert und rechtswidrige Entscheidungen noch und nöcher trifft, ja. Also da haben wir ein Phänomen, mich überrascht in dem Ausmaß, wie es passiert ist bis jetzt. Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass man da bankenfreundlich ist oder so. Aber in dem Ausmaß, wie das hier, wie soll ich sagen, abläuft, ja, Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht erwartet. Ja.
Könnten Sie das nochmal kurz erläutern im Einzelnen, also
ja,
was da
also
genau
passiert ganz,
jetzt mit
ganz simpel,
der genannten Bank?
Ja, ganz simpel. Also ich habe eine Wohnung, habe ich übertragen, schon lange bevor ich da den Schuldenstreik begonnen habe und auch also Rechte an dieser Wohnung auf eine Familiengesellschaft. Und die besteht aus meiner Frau und zwei Kindern. Ich bin nicht Mitglied dieser Familiengesellschaft. Und das habe ich gemacht, damit die sozusagen eine Grundlage haben, über Mieteinnahmen so ein bisschen ihre Ausbildungskosten und überhaupt irgendwelche Einnahmen zu haben. Also ist eigentlich so eine familienbezogene Absicherung, ja. Und das hatte ich, da hatte ich schon den Vertrag, hatte ich schon in 2012 im April abgeschlossen, also einen notariellen Übereignungsvertrag und habe auch die Mietverhältnisse, die Vermieterposition übertragen auf die Familiengesellschaft. Danach kamen dann die Vollstreckungsmaßnahmen, also das heißt, es wurde auf Antrag der Frankfurter Sparkasse wurden also Zwangsversteigerungen angeordnet und Zwangsverwaltung angeordnet, ja. Und insbesondere die Zwangsverwaltung, da fehlen mir im Moment immer noch die Worte. Die hätte nie durchgeführt werden dürfen. Ja, ich war kein Vermieter mehr gewesen, also hätte man gegenüber mir nichts mehr machen können. Mhm. Und der Zwangsverwalter ist hergegangen und hat einen Übernahmebericht gemacht, in dem also drin steht, ich wäre noch der Besitzer der Wohnung gewesen, ja, obwohl ich das schon seit vielen Monaten nicht mehr gewesen bin, ja. Mhm. Und er auch alle möglichen Tatsachen und Nachweise dafür hatte, dass das nicht der Fall ist, ja. Und die haben das durchgezogen, ja. Die haben bis jetzt da Mieten, also der Zwangsverwalter hat da bis jetzt Mieten vereinnahmt und hat es auch noch fertiggebracht, da die Frankfurter Sparkasse, deren Rechtsabteilung, dazu zu bringen, eine Anzeige zu machen gegen mich und meine Frau wegen des Verdachts des Betruges, ja, weil wir den Mietern gesagt hatten, die Miete müsste weiter an die Familiengesellschaft bezahlen, das ist der Vermieter, ja, und ich bin zwar der Schuldner, aber ich bin nicht mehr der Vermieter, ja, also darf man nicht gegenüber der Familiengesellschaft Zwangsverwaltung betreiben, ja. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja. Das ist eine rechtsstaatlich völlig klare Sache. Und trotzdem haben sie es gemacht, ja. Und trotzdem hat die Frankfurter Justiz bislang, hat sie sich nicht in der Lage gezeigt, diese Geschichte in Ordnung zu bringen, ja.
Was gibt es denn eigentlich für einen Grund, nicht sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen und diese Frage, die Sie mit Ihrem Schuldenstreik haben, einfach zu klären?
Also die Sache ist die, wenn das gemacht wird, ja, fürchten die wahrscheinlich Vorstände und wie auch immer Verantwortliche, dass ihr Geschäftsmodell am Ende ist, ja. Weil ich weiß so viel darüber. Hm. Ich bin ein absolut auf Augenhöhe befindlicher Gesprächspartner. Das fürchten sie, ja. Und ich mache Öffentlichkeit, ja. Und dann muss halt darüber geredet werden, was sie hier in Wahrheit machen, ja, dass sie ihre Kunden abzocken zum Beispiel, ja. Und ich spreche eine klare Sprache, ja. Also meine Erklärung ist die, die fürchten ihren eigenen Untergang, wenn sie sich mit mir an einen Tisch setzen, ja. Ich kann nur immer wiederum sagen, das müssen sie nicht fürchten, ja. Ich mache mir Gedanken darüber, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Denn dieses Geldmodell, dieses Finanzierungsmodell, ja, das ist out, ja. Das können wir nicht mehr weiter praktizieren. Wir müssen was anderes machen, ja. Wir müssen zu faireren Krediten kommen, ja. Und da habe ich auch Vorschläge parat, die ohne weiteres machbar sind, ja, und die im Ergebnis halt nur dazu führen, dass da nicht mehr so viel wie auch immer Gehältern und Boni und Ähnliches ausgezahlt werden kann, ja. Also dass sich diese Branche gewissermaßen wieder im Normalbereich bewegt, ja.
Wieder zu so einer genannten Realwirtschaft zurückkommt.
Ein Teil der Realwirtschaft wird, ja. Weil im Moment sind die in der Irrealwirtschaft, ja. Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn das noch weiter so betrieben wird, ja. Dann kann es auch passieren, dass das gesamte System zusammenbricht, ja. Es gibt also auch ohne weiteres hochkompetente Autoren, die sagen, der Crash ist die Lösung, ja. Also gibt's da jetzt ein neues, gibt's ein neues Buch da von Friedrich, Weike und Friedrich, ja, das sind die Autoren von Der größte Raubzug der Geschichte, ja, da haben die da auch mal die ganzen Informationen zusammengefasst. Und die meinen, also es wird sich nur was ändern, wenn es zusammenbricht, ja.
Und ja. Gut, dann werden wir jetzt gleich weiter drüber reden, über die Lösungen. Wir sind hier bei ABS Magazin am 30. Juli heute und zwar live bei Radio X 91.8 Megahertz. Wir sind jeden Mittwoch hier 16 bis 17 Uhr mit ja, unterschiedlichen Themen aus Arbeit, Bildung und Soziales. Heute ist wieder mal eine Sendung zu der Sendereihe Geld und Finanzsystem. Dazu habe ich Herrn Hans Scharpf, Wirtschaftsanwalt hier in Frankfurt, hat er seine Kanzlei eingeladen. Er selbst befindet sich in einem Schuldenstreik. Wir haben jetzt auch etwas darüber gesprochen, mit welchen Hintergründen er sich sozusagen zum Schuldenstreik bekannt hat und mit wem er jetzt die letzten Jahre kommuniziert hat, also mit den Banken, mit denen er selbstverständlich private Kredite aufgenommen hat, um ja sein privates Eigentum zu regeln. Wir haben gerade über das Thema diese Banken, die Sie jetzt angeschrieben haben, wo Sie gesagt haben, ich bin jetzt im Schuldenstreik, ich zahle nicht mehr weiter, haben sich noch nicht bis dato mit Ihnen an einen Tisch gesetzt, um mit Ihnen in irgendeiner Form zu verhandeln oder in ein Gespräch zu kommen. Das habe ich jetzt so verstanden, Herr Scharpf.
Ja. Vielleicht kann man dazu sagen, also es gibt eine Korrespondenz mit der Commerzbank und eine Korrespondenz mit der Frankfurter Sparkasse, die wir auch auf unsere Website gesetzt haben. Ja, das ist, die heißt geldhahn-zu.de. Und die Korrespondenz mit der Commerzbank, die ist an sich recht weit gegangen. Die habe ich dann auch über den Vorstandsvorsitzenden laufen lassen. Und die haben ja auch versucht zu antworten und haben dann halt am Schluss gesagt, ja, also die Auszahlung von Krediten durch Buchgeld, was in Wahrheit keine Auszahlung ist, sondern nur das Versprechen, Bargeld auszuzahlen, das ist allgemein anerkannt. Ja, also das war
weltweit.
So. Weltweit? Nö. Ob weltweit, weiß ich nicht. Jedenfalls im deutschen Rechtsraum. Ja, so muss ich das jetzt mal sagen. Gut. Und die haben mich aber dann auch in Ruhe gelassen. Ja, also die hatten Libor und Euribor Manipulationen vorgenommen. Ja, und fühlten sich wahrscheinlich nicht so ganz wohl dabei, die noch verbliebenen Zinsforderungen auch noch einzuklagen, ja, weil sie eh schon mit den Referenzzinssätzen manipuliert haben. Jedenfalls standen sie im Verdacht, ja. Also haben die sich gesagt, das wollen wir nicht weiter thematisieren. Den Kredit hatte ich eigentlich auch, wenn man mal die Zinszahlungen sieht, bestimmt zweimal zurückgezahlt, ja. Ganz anders die Frankfurter Sparkasse. Erstens mal hat sie noch nicht mal den Versuch unternommen, meine Fragen zu beantworten, ja, also was sie mir verliehen hat und ob sie irgendwelchen Aufwand gehabt haben, irgendwelche Refinanzierungskosten, ja, haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie die Kreditverbindung gekündigt und haben dann halt fleißig vollstreckt bis jetzt, ja. Und ich habe mehrfach Schreiben an den Vorstand gerichtet, die auch an den Vorstand der Hessischen Landesbank gegangen sind, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich über eine Veränderung des Geschäftsmodells sprechen, weil das jetzige Geschäftsmodell ist nicht zu halten. Ja, es hat keine gesetzliche Grundlage. Es ist eher sogar verboten oder die Darlehensverträge sind eigentlich bei Licht besehen sogar nichtig. Ja, also ihr habt eine extrem wackelige Grundlage für das, was ihr da praktiziert. Und dann ist es natürlich auch eine erhebliche Störung des Äquivalenzverhältnisses. Ja, wenn ich auf der einen Seite, also ich sage mal Luft verleihe, ja, die ich Geld nennen darf, nur weil ich eine Bank bin. Und auf der anderen Seite dann also noch dafür verlange, dass da also richtig Zinsen gezahlt werden. Ja, weil Zinsen kann man eigentlich nur verlangen, wenn man wirklich tatsächlich von seinem Vermögen irgendwas dem anderen Kreditkunden jetzt gegeben hat. Ja, also wenn ich da nur eine Buchung gemacht habe und nichts aus meinem Vermögen hergegeben habe, ja, dann besteht eigentlich schon gar keine Berechtigung für Zinsen, ja, jedenfalls nicht für diese Größenordnungen, ja. Also hier kommen ja dann Zinssätze zustande, wenn man mal das auf den Aufwand bezogen durchrechnet von, ich weiß nicht, bis zu 1000% oder sowas, ja. Also ganz wahnsinnige Relationen kommen da zustande und das kann auf Dauer nicht gut gehen, ja. Ja? Also das ist einfach nicht in Ordnung. Und da gibt's andere Möglichkeiten, ja. Also ich erwarte dann in so einer Situation, dass man sich überlegt, kann ich meine Zins- oder beziehungsweise meine Kreditkonditionen kundenfreundlicher gestalten, ja, anstatt da eine Erpresserabzocke zu machen, ja. Und mache jetzt also Vorschläge und dann frage ich verschiedene Banken, ob sie das mitmachen werden, dass zum Beispiel so die Kredite, die ich jetzt noch bei der Frankfurter Sparkasse habe, ja, dass die dann übernommen werden, also sogenannte Umfinanzierung durchgeführt wird und zum Beispiel nicht mehr verlangt wird, dass man sich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft, ja. Mhm. Ja, also dass dieses Erpressungsmoment mal rauskommt.
Und das war sozusagen das letzte Angebot, was Sie jetzt der Frankfurter Sparkasse
angeboten haben? Ich habe mit denen ja noch nicht einmal ein Gespräch gehabt bis jetzt, ja.
Also im schriftlichen Verkehr?
Ja, nein, also die behandeln mich wie ein Verbrecher. Also ist unglaublich eigentlich. Also, dass sowas in Deutschland möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, okay. Wenn, das ist jedenfalls bislang das, was die hier machen. Und dann richtet sich das auch nicht noch, noch nicht immer unbedingt gegen mich, sondern es richtet sich gegen die Familiengesellschaft, ja. Die beiden Kinder, die sind Studenten, die sind in der Ausbildung, ja. Und meine Frau, die hat nur ein ganz geringes Einkommen, ja. Und das wird dann halt ein bisschen aufgefüllt durch Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen, ja. Und das klauen die einfach weg. Das ist der Dialog, den die momentan mit mir führen, ja. Also mit anderen Worten, ich werde unter Druck gesetzt, ja, indem man die Familienmitglieder, ja, beraubt.
Mit beraubt.
Ja. Und das zeigt mir, dass da eine wahnsinnige Nervosität da ist, ja. Es fehlt totale da jegliche Souveränität, weil ich bin nicht irgendwer, ja. Ich berate und vertrete die Stadt Frankfurt schon seit 20 Jahren, ja. Ich bin Mitglied des Gutachterausschusses, ich habe exzellente Abschlüsse gemacht, ich war Klassensprecher, ich war Fachschaftssprecher, ich war Sprecher der Referendarsarbeitsgemeinschaft, ja. Ich habe in einer Arbeitsgruppe gearbeitet, da ist der eine Professor geworden, der andere ist leitender Ministerialdirigent im Justizministerium, ja, und die dritte ist eine Vorsitzende Richterin am Sozialgericht, ja. Das ist mein Umfeld, ja. Und ich habe richtig was auf dem Kasten, ja. Ich habe richtig was zu bieten, ja. Auch was die, wie soll ich sagen, Veränderung angeht, dieser Finanzierungsmethoden, mit denen das hier bislang betrieben worden ist. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen erläutern, aber das sind dann leichte Änderungen der bisher vorherrschenden Praxis, die halt im Endergebnis dazu führen, dass auf der Bandenseite nicht mehr so viel landet wie bis jetzt, ja. Also Boni und Riesengehälter werden dann sozusagen wieder realwirtschaftlich.
Ja, ne? Andere
und Renditen, Gehälter. Renditen sind dann eben nicht mehr doppelt und dreifach oder x-fach so hoch wie in der Realwirtschaft, ja, sondern es wird die Dienstleistung bezahlt, die tatsächlich ja von Banken auch erbracht wird. Ja. Und die Angestellten und Mitarbeiter, mag sein, dass der ein oder andere dann vielleicht gehen muss, weil nicht so viel Arbeit da ist, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Nur die verdienen dann halt einfach weniger. Ja. Das ist alles, was dabei rauskommt. Ja.
Verstehe. Wir haben auch gerade eben Familie angesprochen, wir haben von Moral gesprochen. Also es handelt sich hier schon um etwas, was natürlich Ihnen erstmal wahrscheinlich auch sehr nahe geht. Und Sie haben sich wahrscheinlich auch Lösungen überlegt. Also nicht nur, dass Sie da jetzt Fragen haben, sondern was wäre jetzt die Lösung? Also welche Vorschläge würden Sie den leitenden Bank- oder Justizangestellten oder überhaupt im Allgemeinen
als Ansatz? Um das zu beantworten, also der Schuldenstreik beinhaltet eigentlich die Forderung auf Vertragsanpassung, auf Anpassung der Konditionen an das, was wirklich von der Bank geleistet wird. Ja, das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel die Zinsen reduziert werden, ja, und bisher gezahlte Zinsen zum Beispiel auf die Tilgungen angerechnet werden, ja. Das ist zum Beispiel eine ganz pragmatische Vorgehensweise, die im Übrigen auch wirtschaftlich, volkswirtschaftlich sehr interessant ist, weil die Leute nämlich einfach mehr Geld haben, ja, was sie auch ausgeben würden und was auch die Wirtschaft beleben würde, ja. Und nur der Bankensektor muss halt eben ein bisschen kürzer treten, ja. Aber die werden da nicht am Hungertuch verhungern oder sowas Ähnliches, ja. Und das Zweite, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ich möchte erreichen, dass diese Geldschöpfungskredite, ja, dass bei diesen Geldschöpfungskrediten, wo die Bank ja eigentlich so gut wie keine Leistung erbringt, dass die nicht mehr berechtigt sind aus sogenannten Grundschuldbestellungsurkunden, also aus den Sicherheiten, die sie für diese Kredite bekommen, sofort vollstrecken kann. Ja. Und die Zwangsverwaltung würde ich am liebsten ganz abschaffen. Die ist meines Erachtens verfassungswidrig. Da kann also der Zwangsverwalter praktisch von sich aus entscheiden, ob er da einbricht oder nicht in eine Wohnung. Ja, und dann kommt dann immer die Argumentation, ja, ich muss doch sehen, ob wie auch immer die Wohnung genutzt wird und wie sie genutzt wird und was weiß ich was alles, ja. Und die Leute sagen, was soll das, ja, ich bewohne diese Wohnung, ja, und das ist meine Wohnung und da lebe ich drin, ja, und ich will nicht haben, dass du da reinkommst, ja. Das juckt die nicht, ja, die gehen her und teilweise mit Gerichtsvollzieher und Polizei und wechseln die Schlösser aus, ja. Ich habe also selber am eigenen Leib sowas erlebt und muss also wirklich sagen, dass da Bereiche existieren hier bei uns, die sind vorkonstitutionell, ja, die gehören ins 19. Jahrhundert hinein, ja. Und die haben in einem modernen Staat, in einem Staat, wo wir alle Bürger sind, ja, auch diejenigen, die da wie auch immer als Gerichtsvollzieher oder als Richter oder sowas agieren, die müssen sich zivil benehmen, ja. Das hat in so einem Rechtsstaat, in einem demokratischen Rechtsstaat, hat das nichts zu suchen, ja. Mhm. Das sind einfach Instrumente, die passen überhaupt nicht ins Bild. Also da wird zum Beispiel Artikel 13 Grundgesetz, ne, die Wohnung ist unverletzlich oder sowas, das wird einfach missachtet, ja. Hm. Und das ist Wilder Westen ist das, ja. Hm. Und das möchte ich korrigiert haben, ja. Ich will haben, dass das nicht mehr passiert. Hm. Ich habe so viele Fälle gesehen, ja, und so viele Fälle erlebt, für Mandanten das mitbekommen, dass ich also wirklich der Überzeugung bin, dass das unbedingt abgeschafft gehört, diese Zwangsverwaltung, und dass es auch nicht im geringsten notwendig ist, ja. Es wird so viel Unglück damit geschaffen, es wird so viel an Kosten verursacht, ja. Und letztendlich ist nur der Zwangsverwalter der Gewinner, ja. Der kriegt halt für seine Art von Brutalverwaltung kriegt er eine Vergütung, ja.
Also um jetzt vielleicht nochmal auf die Lösung reinzugehen, Sie haben ja auch auf der Webseite, die Sie vorhin genannt haben, Geldhallen zu, einige Punkte auch beziehungsweise auch Vorschläge gemacht. Also es gibt zum Beispiel, man kann bei Ihnen wählen, auf bestimmte Fragen kann man zum Beispiel bei Ihnen ein Ja oder ein Nein abgeben. Oder man kann bei bestimmten Diskussionen auch teilnehmen. Oder es gibt ein Forum, der sich unterhält. Wie viel Feedback hatten Sie denn so in der Vergangenheit? Also was kam jetzt mit dieser Webseite zu Ihnen an? Welche Reaktionen kamen? Gibt es Menschen, die gesagt haben, finde ich sehr gut, Herr Schaap, ich geselle mich zu Ihnen? Oder was ist da passiert in der Vergangenheit?
Es ist so, dass aber wirklich 99% der Reaktionen sind sehr positiv mir gegenüber, ja. Also es gibt ganz viele Zuschriften und so weiter, die sagen, Hut ab und Hochachtung und halten Sie durch und was weiß ich was, ja.
Also keine Negativen, die sagen, Sie sind total wahnsinnig, Herr Schaap, was Sie da vorhaben, nee, die schaffen das nicht.
Ja gut, manchmal gibt's Äußerungen, die halt skeptisch sind, die dann halt sagen, nee, das ist ja nicht zu machen und das schaffst du nicht und so weiter, ja. Und ich sag ganz einfach, das ist nicht wichtig, ob ich das schaffe, ja. Wichtig ist, dass es überhaupt passiert, ja. Ich leiste einen Beitrag, ich stoße etwas an, ja, und da müssen andere sozusagen mitziehen, ja. Und es gibt sehr viele, die machen das, ja. Mhm. Und zurück zu dieser Website, also zu dieser Rubrik, die nennen wir, hier haben Sie die Wahl, ja.
Genau.
Da steht zum Beispiel zur Abstimmung, soll den also Geschäftsbanken die angemaßte Befugnis zur Geldschöpfung aus dem Nichts entzogen werden.
Genau.
Ja. Und das hat bis jetzt also so circa 2500 Teilnehmer, diese Umfrage. Und die Zustimmung bewegt sich bei 99,5%. Und wir haben es nicht manipuliert, ja. Also dieser Vorschlag hat 99,5% Zustimmung. Und ich sage immer, meine Güte, jetzt müssten wir vielleicht 10.000 werden oder so, ja, oder vielleicht sogar 50.000, die an dieser Umfrage teilnehmen, ja, damit sie irgendwann mal ernst genommen wird, weil kein Mensch glaubt das, ja, dass das so eine hohe Zustimmung hat, ja. Es ist aber so, ja. Das hat alles, was ich tue, hat eine irrsinnig hohe Zustimmung, weil es einfach vernünftig ist. Es ist menschlich, ja, und es steht an. Und warum sollte man es nicht so verändern, wie es unser eins vorschlägt, ja?
Also ich habe eher so das Gefühl, ob Sie jetzt Zustimmung haben oder nicht, Herr Schaap, Sie werden es schon durchziehen, Sie werden es machen und Sie werden es so weit in die Höhe treiben, bis Sie sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist Schluss. Aber das bis dahin wird es noch eine Weile dauern, würde ich jetzt mal so einfach behaupten.
Ja, das will ich noch hoffen, ja.
Herr Schaap, was gibt es denn für Lösungen? Wie könnte man weiter jetzt in diesem Thema einfach bleiben als jemand, der von außen kommt? Gibt es von Ihrer Seite auch Hilfen für Menschen, die draußen vielleicht, wenn es ähnlich geht wie Ihnen?
Meine Überlegung ist die, dass sich hier nur etwas ändert, wenn der Geldhahn zugedreht wird. Und das müssen also viele machen. Dann wird es auf jeden Fall Veränderungen geben. Mhm. Und ich habe das jetzt so angefangen, dass ich gesagt habe, also wer an so einem Schuldenstreik irgendwie teilnehmen möchte oder mich unterstützen möchte in dem, was ich da tue, der möge mir bitte eine Verhandlungsvollmacht erteilen. Ja, das ist also nicht eine Vollmacht zur Vertretung in einem Einzelfall, sondern das ist eine Vollmacht als Interessenvertreter. Ja.
Das heißt, Sie können dann eine Akteneinsicht beantragen?
Ich sage ganz einfach, in meinen Prozessen, ich spreche nicht nur für mich, sondern ich spreche für Hunderte oder Tausende von anderen. Ja. Also ich habe mittlerweile mehrere hundert Vollmachten erhalten. Also da kommen jeden Tag welche. Und das können gar nicht genug sein, weil wenn da ein paar tausend Vollmachten zusammengekommen sind, dann bin ich sozusagen recht stark. Dann bin ich der Sprecher, dann bin ich sozusagen der Interessenvertreter, der Schuldner. Mhm. Ja? Und kann halt viel stärker Verbesserungen bei den Kreditierungen oder auch bei gesetzgeberischen Maßnahmen verlangen und durchsetzen.
Wie können denn die Menschen draußen, die Zuhörerinnen, an Sie herantreten? Also es gab die Webseite.
Ja, also direkt an mich ist nicht so gut, weil ich kriege zu viele direkte Zuschriften und ich kann sie im Grunde genommen nicht mehr beantworten. Ja, also man sollte sich dann schon an die Web-E-Mail-Adresse, also an Geldhand-zu-E-Mail-Adresse wenden und über die Website das halt machen. Und was die Vollmachten angeht, die kann man sich ausdrucken. Ja, da gibt's eine Rubrik, die nennt sich Raus aus dem Schuldenturm. Und da gibt's noch eine Unterrubrik, das ist Schuldenstreik. Und da wird das ein bisschen erläutert und so weiter. Und da kann man die sich ausdrucken und die kann man zu mir schicken. Und dann kommt man in den Verteiler rein. Ich verschicke ab und zu Rundbriefe. Die enthalten eine ganze Menge an Informationen, aber auch Musterschreiben und irgendwelche, Hinweise auf irgendwelche Entscheidungen, die von Relevanz sein können und so weiter, ja.
Gut, das ist doch schon mal was. Also für euch da draußen, das war jetzt ABS Magazin mit dem Thema Schuldenstreik von Herrn Hans Schaap und das Ganze unter der Sendereihe Geld Finanzsysteme für euch. Geldhahn-zu.de, da könnt ihr euch Informationen holen und auch, ja, ihr könnt da wählen sogar, wenn ihr möchtet. Es ist eine sehr interessante Seite, empfehlen kann ich es euch. Bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich beim Herrn Schaap fürs Kommen, für Ihre Zeit hier beim ABS Magazin. Das alles mitzuteilen. Ich hoffe, ich darf Sie vielleicht in ein paar Monaten nochmal einladen, um einfach mal zu hören, wie weit sind Sie denn gekommen mit dem Schuldenstreik. Mich würde es sehr interessieren. Bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft und Stärke mit den Banken zu kommunizieren und sage auch vielen Dank den Zuhörern für das Dabeisein und hoffe, dass wir gute oder auch vielleicht interessante Informationen an euch weitergegeben haben. Bis dahin, vielen Dank.
Vielen Tschüss. Dank.